Ihr Lieben, schön, wir dürfen Gottesdienst feiern. Und ein paar Gedanken würde ich gerne mit euch heute Morgen teilen, auch im Blick auf die Jahreslosung. Ist eine wunderbare, eine schöne Jahreslosung, nicht wahr? Etwas, wie wir uns das wünschen, eine Jahreslosung. Ja, sowas hören wir gern, nicht wahr? Dieses Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich finde das auch ganz toll, dass wir das wirklich in den Mittelpunkt stellen, dass Jesus zuverlässig ist, dass er niemals jemanden abweisen wird. Die Jahreslosung kommt aber aus dem Johannesevangelium. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir uns die Sätze aus der Bibel so rauspicken, die uns besonders gefallen. Und so ein bisschen entsteht für mich auch der Eindruck bei dieser Jahreslosung. Ja, weil noch nicht einmal der ganze Satz genommen wird aus der Jahreslosung. Das ist nur ein Teil, und es ist noch nicht mal der erste Teil des Satzes aus der Jahreslosung. Denn in diesem Wort, auch wenn es als Ermutigung gedacht ist, und ich denke, so sollen wir das auch lesen, steckt aber enorm viel Herausforderung. Diese Jahreslosung ist nämlich Teil einer ziemlich heftigen Kontroverse und Auseinandersetzung, die Jesus mit ein paar Juden hatte. Wer weiß den Kontext zu der Geschichte? Johannes 6, da sehen wir nämlich ein Wunder, das Jesus getan hat, ein besonders auffällig schönes, großes Wunder, weil alle vier Evangelisten von diesem Wunder erzählen. Genau. Es ist die Speisung der 5000. So beginnt Johannes 6. Und Johannes ist aber der Einzige von allen Evangelisten, der uns erzählt, was am Tag danach war. Was es mit Leuten getan hat an dem Tag davor, wo Jesus so vielen Menschen die Mägen gefüllt hat. Und die Menschen waren begeistert. Da ist eine begeisterte, jubelnde Menge, die sich jetzt um Jesus schart. Und Jesus merkt das. Und er geht weg. Er lässt die Menschen stehen. Warum? Weil er merkt, hier ist ein falsches Motiv, warum Menschen mich zu ihrem König machen wollen. Er merkt, dass hier Menschen sind, auch wenn es so eine gewaltige Aufbruchstimmung ist, dass sie ihn zum König machen wollen, weil sie ihn an der Spitze ihrer eigenen politischen Agenda brauchen. Weil was kann man mit jemandem ausrichten, der jeden Tag vielleicht Tausende von Menschen den Magen füllen könnte? Nicht wahr? Das ist Wahnsinn. Aber genau dort entsteht ein Konflikt. Und Jesus macht klar, ich lasse mich nicht in eine Agenda von Menschen einspannen. Ich bin hier, um Gottes Plan zu erfüllen. Und deswegen stiehlt er sich davon. Und die Menschen laufen ihm aber hinterher. Und sie finden ihn. Und dann geht das Gespräch los, wo Jesus ihre wahren Motive offenbart. Und wo er dann über Jüngerschaft und über Nachfolge spricht. Und ihr Lieben, das hat Martin auch schon sehr schön im Vorprogramm herausgehoben. Am Ende dieses Gesprächs, wisst ihr, wie das Gespräch zu Ende gegangen ist? Am Ende des Gesprächs ist die Begeisterung für Jesus enorm geschrumpft. Und viele von denen, die an der Speisung der 5000 dabei waren und ihn am folgenden Tag suchten, gingen an diesem Tag weg. Dann heißt es nämlich in Johannes 6, am Ende, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. weil sie diese Rede nicht vertragen konnten von Jesus, was er versucht hat aufzudecken. Und in diesem Kontext fragt Jesus seine eigenen Jünger, wollt ihr auch gehen? Ihr wisst es jetzt, was es kostet. Wollt ihr auch gehen? Und dann kommt Petrus und sagt, das, was wir gerade gesungen haben, wohin denn? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben das geglaubt und erkannt. Lieben, in diesem Kontext steht die Jahreslosung. Und deswegen ist sie eine Herausforderung, auch für uns. Und auch wenn das Gespräch, was Jesus hier mit den Menschen an ihre Grenzen führt, so glaube ich doch, für jeden echten Nachfolger ist die Jahreslosung eine Ermutigung und soll eine Ermutigung für das neue Jahr sein und generell für unser Leben, denn sie spricht von einer unglaublichen Größe Gottes, von Gottes Souveränität. Darum geht es nämlich in Johannes 6. Dass Gott Dinge tut, die weit außerhalb unserer Möglichkeiten liegen. Und das schon von Ewigkeit her. Ich will aber die Jahreslosung deswegen erweitern, ihr Lieben, und nicht nur bei diesem herausgestanzten Satz bleiben. Ich will wenigstens den Teil davor mit dazu nehmen und den ganzen Vers uns anschauen und nicht nur diese eine Hälfte und das noch herausgestanzt. Wir wollen uns den ganzen Vers 37 anschauen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich glaube, ihr Lieben, wenn wir geistlich weiterkommen wollen, auch wachsen wollen in diesem Jahr, mit Jesus vorwärts kommen wollen, auch was erleben wollen mit Jesus, ob persönlich oder als Gemeinde, dann gibt es Grundwahrheiten über die Gnade Gottes in diesem Vers, die wir verinnerlichen sollten, die wichtig sind, weil es hier von einer souveränen Gnade Gottes spricht, in der wir leben dürfen als Christen, in der wir sicher sein dürfen. Ich habe es überschrieben mit die Gewissheit und die Freiheit der göttlichen Gnade. Die Gewissheit und die Freiheit der göttlichen Gnade. 4 Punkte dazu. Bei Gottes Gnade kommt alles aus Gottes Hand. Bei Gottes Gnade ist Gott der Entscheidende, der aktiv ist. Bei Gottes Gnade ist Jesus der unwiderstehliche Übermittler der Gnade Gottes. Und bei Gottes Gnade in Jesus gibt es keine Ausnahmen zu seiner Gnade. Gehen wir das mal zusammen an. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bei Gottes Gnade kommt alles aus Gottes Hand. Eine wichtige und spannende Frage ist, und das müssen wir zuerst einmal klären, was ist mit dem ersten Wörtchen alles gemeint? Wenn wir von Gottes Gnade reden. In dem ersten Teil des Satzes heißt es erst einmal was, ja, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Aber im zweiten Teil des Satzes, und das hilft, da wird auf einmal aus dem was ein wer. Richtig? Dann wird aus dem was ein wer und sagt, wer zu mir kommt. Das heißt, wer, und das wird jetzt persönlich. Jetzt haben wir auf einmal eine Gruppe von Menschen vor uns. Jetzt wissen wir schon mal, dieses alles meint eine bestimmte Gruppe von Menschen. Nämlich, wer zu Jesus kommt. Und wenn Jesus eine bestimmte Gruppe von Menschen vom Vater empfängt, dann heißt das, dass diese Gruppe von Menschen vorher in der Hand des Vaters sein mussten. Denn sonst kann der Vater sie nicht Jesus geben. der einen Seite sind alle Menschen von Natur aus in der Hand Gottes, weil wir sind Geschöpfe Gottes. Aber das hier geht ein Stück weiter. Auf der anderen Seite gibt Gott, der Vater, aus dieser Masse von Menschen eine Auswahl an Menschen in die Hände von Jesus. Und hier kommt eine Beziehung dazu, denn Jesus redet nicht einfach von Gott, dem Souverän, sondern er redet von dem Vater. Da ist eine Beziehungsebene. Und darum nennen wir diese Gruppe, die mit alles hier beschrieben wird, die Auserwählten Gottes. Das ist nämlich das, was hier gemeint ist. Die Auserwählten Gottes. Gott hat von Ewigkeit her eine Beziehung zu dieser Gruppe. Das sind die, auf die Gott von Anfang an, schon in der Ewigkeit, seine Retterliebe ausgerichtet hat. Von denen er gesagt hat, einmal in Raum und Zeit, ich will, dass diese Gruppe gerettet wird. Das ist unglaublich tief, nicht wahr? Gottes Entscheidung in der Ewigkeit, für die Gott sich entschieden hat, diese Menschen ewig zu lieben, sich mit ihnen auf ewig zu verbinden. Menschen, von denen er auch wollte, dass sie sich mit seinem Sohn verbinden. Paulus schreibt den gleichen Gedanken der Liebe Gottes, für die Gott sich entschieden hat in der Ewigkeit im Epheserbrief. Wir sind diese Woche durch unsere eigenen Gebetswoche, haben wir diesen Text auch gelesen, in Epheserbrief, Epheser 1, die Verse 4 und 5. Da sagt nämlich Paulus, ein Brief, der ein Rundschreiben war an die Gemeinden, ganz am Anfang seines Briefes, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Habt ihr es gelesen? Vor Erschaffung der Welt hat Gott uns dazu bestimmt. Warum? Aus Liebe. Das war eine Entscheidung aus Liebe. Gott hat aus Liebe uns erwählt. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und hier wird deutlich, ihr Lieben, die Lehre der Erwählung soll keine Lehre sein, die uns quält, die uns unsicher macht, die uns irgendwo verfolgt und sagt, bin ich denn überhaupt der Welt? Gehöre ich denn überhaupt dazu? Sondern es soll etwas sein, an der wir Gottes Liebe zu uns erkennen und sagen können, Gott hat uns von Ewigkeit her erwählt und ausgesucht. Dass Gott uns seine Erwählten schon liebte in der Ewigkeit, völlig unabhängig davon, ob wir uns dieser Liebe einmal als würdig erweisen werden in Raum und Zeit, hat keine Rolle gespielt. Wir reden manchmal von der bedingungslosen Liebe Gottes, nicht wahr? Wie willst du denn die bedingungslose Liebe Gottes zeigen? Ich denke, einer der besten Wege, die bedingungslose Liebe Gottes zu zeigen, ist, zurück in die Ewigkeit zu gehen und zu zeigen, Gott hat sich für uns entschieden, noch bevor ich irgendeinen Gedanken, irgendein Wort, irgendeine Tat, irgendetwas produzieren konnte, und hat gesagt, ich liebe dich. Das ist bedingungslose Liebe. Die Auserwählung, ihr Lieben, ist ein Akt göttlicher, souveräner, göttlicher Gnade. Aber sie ist dazu da, um uns eine Gewissheit zu schenken. Ich bin wirklich von Gott geliebt. Und nicht, weil ich irgendetwas getan habe, irgendetwas in Raum und Zeit bewiesen habe, dass ich es wert bin. Nein. Sondern weil Gott sich für mich entschieden hat, bevor irgendetwas begonnen hat. Wir wissen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Wenn wir zurück an den Schöpfungsbericht gehen, sagen wir immer, das ist das Letzte, was Gott geschaffen hat. Dann übergibt Gott dem Menschen seine Schöpfung. Aber die wahre Krone der Schöpfung sind die Menschen, mit denen Gott sich in Ewigkeit verbunden hat. Und in der Erwählung zeigt uns Gott diese Gnade seiner bedingungslosen Liebe. Und am Anfang eines neuen Jahres erinnert uns darum die Jahreslosung zuerst einmal an Gottes Liebe in seiner souveränen Erwählung der Menschen, die er retten will. Ihr Lieben, unser Vater im Himmel hat unsere Errettung geplant. Wir schließen das manchmal alles sehr schnell kurz und sagen, Jesus Christus ist für mich ans Kreuz gegangen, er ist für mich gestorben, deswegen sind wir errettet. Aber das ist nur geschehen, weil Gott in Ewigkeit einen Plan erarbeitet hat, der uns zum Teil dieses Planes gemacht hat, wo er gesagt hat, ich liebe diese Menschen. Und wenn wir in ein neues Jahr gehen, dann mit der Gewissheit im Herzen, ihr Lieben, dass wir schon von Ewigkeit Geliebte waren. Von Ewigkeit her Geliebte waren. Einem Vater, der uns bedingungslos liebt. Noch bevor wir etwas sagen, denken, tun konnten. Und ihr Lieben, wenn wir das aufnehmen können, dann befreit mich das von einem falschen Aktivismus im Hier und Jetzt, nicht wahr? Weil dann verstehe ich kann Gottes Liebe nicht verdienen, wenn sie schon vorher so da war. Ich kann sie nicht vermehren. Denn Gott hat sich in der Ewigkeit schon mit uns verbunden. Und das hat ihm gefallen. Er hatte daran viel Freude. Sollten wir das dann nicht auch? Was für eine Ermutigung. Welche Ermutigung gibt uns die Jahreslosung im Blick auf Gottes Gnade, Gottes souveräne Gnade? Erstens, bei Gottes Gnade kommt alles. Und alles gemeint Gottes Volk. Alle, die zu Gottes Volk kommen, kommen aus Gottes Hand. Zweitens, bei Gottes Gnade ist Gott der Entscheidende, der aktiv ist. Nochmal ein bisschen eine Erweiterung dazu. Bei Gottes Gnade ist Gott der Entscheidende, der aktiv ist. Es heißt dann nämlich, alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus. Ihr Lieben, der Vater gibt. Und er gibt gerne. Und er gibt nicht nur gerne, er gibt sogar das Beste, was er hat. Und das ist das, was die Jahreslosung, der ganze Vers sagt. Wir bekommen mit der Jahreslosung die Ermutigung, dass Gott aktiv und gerne gibt, dass er ein gebender Gott ist, der nicht zurückhält, noch nicht einmal das Wertvollste, was er besitzt. Das ist ja so unsere Tendenz. Wenn wir etwas Wertvolles, wir geben vielleicht, aber niemals das Wertvollste, was wir besitzen, nicht wahr? Aber in diesem Fall, was geschieht? Gott gibt das Wertvollste, was er hat, nämlich das, wo er sich in Ewigkeit mit verbunden hat, sein Volk in die Hände seines Sohnes. Wir sind ein Geschenk Gottes an Jesus. Das ist das, was Gott hier sagt, was Jesus sagt. Wir sind ein Geschenk Gottes an Jesus. Zu Weihnachten war die Gabe umgekehrt. Was haben wir zu Weihnachten gerade gefeiert? Gottes Geschenk an uns, nicht wahr? Und was hat Gott gegeben? Das Wertvollste, was er besitzt, nämlich was? Seinen Sohn. Richtig? Und zeigt uns damit, wie er uns liebt. Jesus kam als kleines Kind in diese Welt, wuchs heran und starb schließlich. Und wir mussten uns nicht erst beweisen und zeigen, wir sind das würdig, dass Jesus einer von uns wird. Das hat Gott uns geschenkt, bedingungslos davon, wer wir sind und was aus uns wird. Gott beginnt mit dem entscheidenden Geben schon lange vor unserer Zeit. Lange vor unserer Zeit. Gott schenkt uns Jesus, weil er uns liebt. Aber umgekehrt gilt das auch. Wir sind Gottes Geschenk an Jesus, weil Gott seinen Sohn liebt. Weil er Jesus liebt. Und weil wir Gottes besondere Gabe an Jesus sind, ihr Lieben, weil wir wertvoll in Gottes Augen sind, darum verbindet sich auch Jesus mit uns. Auf ewig. Und liebt uns auf ewig. Weil wir das besondere Geschenk des Vaters an ihn sind. Ist uns das klar? Kannst du dir das sagen? Ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus? Hast du das so schon mal wirklich für dich angenommen und gesagt, ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus, ein Geschenk für Jesus? Lieben, einer der größten Herzenswünsche Jesu ist, dass wir ihn eines Tages schauen. Aber nicht nur einfach so schauen, wie die Welt ihn beim ersten Mal gesehen hat, sondern ihn in seiner ganzen Herrlichkeit schauen. Das ist das eine Gebet, was Jesus an den Vater gerichtet hat, als er noch hier auf dieser Erde war. Sagt er nämlich auch im Johannesevangelium, aus dem Johannesevangelium kommend, Vater, ich will, wieder die Sprache der Erwählung, seht ihr das? Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, Johannes 6, 37, die du mir gegeben hast, diese Auswahl an Menschen, dass sie bei mir seien, aber nicht einfach nur bei mir seien, sondern dass sie dort sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Warum war der Herrlichkeit? Weil Gott den Sohn schon ewig geliebt hat. Und jetzt sollen wir sehen und schauen, wie sehr Gott den Sohn geliebt hat, damit wir die Herrlichkeit in Jesus sehen und erkennen. Du bist Gottes Geschenk an Jesus mit dem Ziel, dass du eines Tages diese Herrlichkeit siehst. Und bewunderst. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und dass der Herr Jesus für uns ins Gericht ging, hat damit zu tun, weil wir dieses wertvolle Geschenk des Vaters für ihn sind, weil wir wertvoll sind in seinen Augen. Wir sind ein besonderes Geschenk des Vaters. Das soll eine Ermutigung sein. Darf eine Ermutigung sein für uns heute Morgen. Warum? Weil wir Gottes Gnade, die Gewissheit der Gnade Gottes darin erfahren, dass alles aus Gottes Hand kommt. Das Volk Gottes aus Gottes Hand kommt. Und weil Gott auch die Freiheit hat, das zu entscheiden, dann aktiv zu geben. Drittens, bei Gottes Gnade ist Jesus der unwiderstehliche Übermittler der Gnade Gottes. Bei Gottes Gnade ist Jesus der unwiderstehliche Übermittler der Gnade Gottes. Ihr Lieben, Jesus sagt dann, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Es wird nicht eine Ausnahme geben. Jeder, der vom Vater kommt, wird bei Jesus landen. Sie werden kommen. Aber, Martin hat das auch schon angedeutet, sie müssen kommen. Und hier kommt die andere Seite der Erwählung hinzu. Merkt ihr das? Wir sind nicht einfach gerettet, weil Gott uns in Ewigkeit sich für uns entschieden hat. Nein, es muss eine Entscheidung von denen kommen, die zu alles gehören, in Raum und Zeit. Dass sie sagen, ich will zu Jesus. Das ist die andere Seite der Erwählung. Das muss kommen in Raum und Zeit. Dafür hat Gott seinem Sohn eine Unwiderstehlichkeit gegeben, damit alle, die zu Jesus kommen, auch gerne kommen. Denn es ist nicht so, ihr Lieben, dass nur weil Gott sich für uns entschieden hat in der Ewigkeit, jetzt haben wir keine andere Wahl, jetzt müssen wir. Das ist manchmal der Vorwurf, den Menschen hervorbringen, wenn sie mit diesem schweren Thema Erwählung konfrontiert werden. Es ist doch sowieso alles vorherbestimmt. Ich habe doch gar keine andere Wahl. Natürlich, du hast. Erwählung bedeutet nicht, dass wir gezwungen sind, das zu erfüllen, was Gott vorherbestimmt hat. Aber Erwählung bedeutet, dass Gott etwas in unserem Herzen tut, dass wir Jesus in einer Form sehen, nämlich in einer Herrlichkeit, hier schon sehen, die so unwiderstehlich ist und so schön und so großartig, dass die, die Gott erwählt hat, gar nicht anders können und von Herzen wollen. Es bedarf immer noch einer bewussten und freiwilligen Entscheidung der von Gott Geliebten, um zu Jesus zu kommen in Raum und Zeit. Und sie werden kommen. Warum? Weil sie etwas verstehen in Raum und Zeit von dieser Herrlichkeit, von der Jesus gerade gebetet hat, dass seine Jünger es sehen. Dass sie etwas verstehen von seiner Schönheit, von seinem Wesen, von seiner Attraktivität. Und ihr Lieben, das ist der einzige Grund, warum Menschen zu Jesus kommen, wenn sie nicht verstehen, wie attraktiv Jesus ist, oder? Wenn wir das nicht verstehen, werden wir auch nie zu Jesus gehen. Ein Hinweis darauf, dass wir heute Morgen hier sind, zeigt, dass irgendwo an irgendeinem Punkt unseres Lebens wir das verstanden haben, dass da eine Schönheit ist, die unvergleichlich ist, die man mit nichts anderem vergleichen kann. Und Jesus sagt, sie werden kommen. Warum? Weil sie etwas in mir sehen werden. Niemand wird sie zwingen müssen. Sie werden kommen, von Herzen gern. Weil sie etwas in mir erkennen werden und sehen werden, das man nirgendwo anders findet. Und das ist das Vorrecht, ihr Lieben, mit dem wir heute schon leben dürfen. Wir dürfen etwas von dieser Herrlichkeit jetzt sehen und staunen. Jesus ist unwiderstehlich für seine Auserwählten. Und ihr Lieben, unsere Aufgabe ist es, wenn wir etwas von dieser Herrlichkeit jetzt verstehen, wie Einzigartigkeit dieser Herrlichkeit, das weiterzugeben, so gut wir können. Es bekannt zu machen, den Menschen wissen zu lassen, es gibt nichts Schöneres als Jesus. Den Menschen zu zeigen, da ist eine Unwiderstehlichkeit in Jesus. Das kann ich nicht machen, das muss Gottes Geist wirken. Aber Gott will. Er ist unterwegs in dieser Mission. Aber Menschen müssen sich in Raum und Zeit entscheiden. Und jeder, der zu dem alles gehört, wird es. Menschen mögen in Sünde leben, 20, 30, 40, 50, 60 oder 70 Jahre. Aber bevor sie sterben, bevor sie diese Erde verlassen, müssen und werden sie zu Christus kommen. Und zu Christus zu kommen bedeutet, sich von Sünde abzuwenden und Christus allein zu vertrauen für sein Heil. Jede Seele muss das tun. Und das muss geschehen in Raum und Zeit. Dafür ist Erwählung nicht genug. Das muss im Hier und Jetzt geschehen. Es muss eine Entscheidung fallen in Raum und Zeit, persönlich zu Jesus zu kommen. Und was für ein Geschenk, dass wir daran teilhaben dürfen, manchmal im Leben anderer Menschen, sie begleiten dürfen auf diesem Weg. Eines der größten Geschenke, die Gott uns macht. Und wenn du heute Morgen vielleicht hier bist oder selbst noch innerlich zweifelst, gehöre ich dazu? Vielleicht ist dieser Schritt heute Morgen noch einmal dran, bewusst und eindeutig zu machen, zu sagen, Herr Jesus, ich will niemand anderen als dich, ich vertraue dir allein. Und erst wer so zu Jesus kommt, der zeigt damit, dass er wirklich zu dem Alles gehört, zu den Erwählten. Sie entscheiden sich offen für Jesus, weil der Vater sich im Verborgenen schon der Ewigkeit für sie entschieden hat. Anders kannst du deine Erwählung nicht feststellen. Irgendwo in Raum und Zeit muss diese Entscheidung fallen. Eindeutig. Und wer demütig und hoffnungsvoll zu Jesus kommt und ihn zu seinem Heil, zu seiner Sehnsucht macht, der braucht sich auch vor der Leere der Erwählung nicht beunruhigen lassen, sondern kann darin Trost finden und sagen, Gott hat mich von Ewigkeit her geliebt. Ich gehöre ihm. Bedingungslos. Und zu ihm zu gehören heißt, ich darf Jesus genießen. Ich darf Jesus genießen. Das ist das, was Jesus will. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit sehen, sagt Jesus. Sie sollen mich genießen, sie sollen mich bewundern, sie sollen sehen meine Schönheit. Und das ist die Chance, die wir als Gemeinde auch haben. Genießen wir in diesem Jahr die Unwiderstehlichkeit Jesu. Und lassen wir uns davon einfangen und uns dieser Herrlichkeit hingeben. Und was können wir tun, um Jesus bleibend unwiderstehlich zu finden? Was können wir dafür tun? Ich denke, es beginnt damit, haben wir persönlich, lernen wir es, eine persönliche Begegnung mit Jesus zu suchen. Am besten täglich. Wir nennen das stille Zeit. Ein Ausdruck dafür. Eine tägliche Zeit mit Jesus in diesem Jahr, wo ich in sein Wort gehe, in die Bibel gehe und ihn und sein Werk studiere. Um diese Herrlichkeit zu entdecken. Diese Schönheit, diese Unwiderstehlichkeit, die Jesus ausmacht. Wir können diese Unwiderstehlichkeit in uns fördern, wenn wir anfangen, über Jesus zu reden, vor anderen. Denn das, was wir selber sagen und bekennen, prägt sich noch tiefer in uns ein. Wenn ich vor anderen rede und zeige, was mir Jesus bedeutet, umso mehr wird das noch fester in mir. Und das kann unser eigenes Feuer für Jesus noch größer machen. Regelmäßige Treffen mit denen, die Jesus lieben, die für Jesus brennen. Darum hat Gott Gemeinde geschaffen, dass die alles sind, sein Volk, sich treffen regelmäßig. Und wir machen das nicht nur an einem Sonntag, sondern wir machen es auch unter der Woche, dass wir uns treffen in Hauskreisen oder in Gebetsgruppen. Oder persönlich mit Menschen. Eine Ansteckung erfahren durch die Beziehung, die andere mit Jesus haben. Wenn wir hier also zusammenkommen sonntags morgens, dann soll der Glaube des anderen, seine Beziehung zu Jesus, auch was mit meiner Beziehung zu Jesus tun. Da soll was wachsen. Wir reden die ganze Zeit von Anstecken. Bin negativ. Nein, ich bin positiv. Ich bin positiv. Halleluja. Ich bin positiv mit Jesus. Und lassen wir uns herausfordern von Jesus, ihn erfahren, ihn erleben in unserem Alltag. Das hilft, seine Herrlichkeit zu sehen. Die Gewissheit und die Freiheit der göttlichen Gnade. Bei Gottes Gnade kommt alles aus Gottes Hand, nämlich sein Volk. Bei Gottes Gnade ist Gott der Entscheidende, der aktiv ist. Nicht wir sind die Entscheidenden, die aktiv sind. Er, es beginnt alles mit ihm. Er macht den ersten Schritt. Bei Gottes Gnade ist Jesus der unwiderstehliche Übermittler der Gnade Gottes. Weil Jesus unwiderstehlich ist, werden die, mit denen Gott sich verbunden hat, sich auch selbst bewusst mit Jesus verbinden wollen. Und das Letzte, aus Gottes Gnade oder bei Gottes Gnade in Jesus gibt es keine Ausnahme zu der Gnade. Keine Ausnahme zu der Gnade. Jetzt kommen wir wirklich zur Jahreslosung. Im letzten Punkt. Jetzt kommen wir wirklich zur Jahreslosung. Ja? Wo Jesus nämlich sagt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bei Gottes Gnade gibt es keine Ausnahme zu der Gnade. Ich habe mal in den englischen Bibeln geschaut, weil ich dort gesehen habe, dass manche etwas anders diese Jahreslosung schreiben. Man kann sie auch übersetzen. Also ich habe 20 englische Bibeln alleine gefunden, die das so wiedergeben und übersetzen. Man kann es übersetzen anstatt, ich werde sie nicht hinausstoßen. Die englischen Bibeln, 20 Bibeln sagen, I will never cast them out. Ich werde sie niemals hinausstoßen. Niemals. Ihr Lieben, hier ist eine Aussage von der ewigen Sicherheit der gläubigen Menschen. Das ist nämlich das, was die Jahreslosung eigentlich sagen will. Der Geretteten. Wenn du einmal wahrhaftig zu Jesus gehörst, wenn du wahrhaftig zu Jesus gehörst, dann sagt die Jahreslosung, dann gehörst du ihm für immer. Christus wird niemals, das ist die Garantie, die er hier gibt, niemals einen Gläubigen ablehnen. Er wird es nicht am Anfang tun, wenn wir zu ihm kommen. Und er wird es auch nie irgendwo mittendrin tun, wenn wir es irgendwann mal verbockt haben. Er wird es nicht tun. Er bleibt diesem Versprechen treu. Ich werde sie nie hinausstoßen. Niemals. Nie und nimmer. Sie sind auf ewig mein. Was für eine Gnade. Wenn ich also heute Morgen zu Jesus komme und wenn jemand hier ist und das noch nicht getan hat und er macht das heute Morgen, dann wird in Raum und Zeit diese Wahrheit versiegelt, dass du für immer ab diesem Moment Jesus gehörst. Was für eine Gnade. Und es gibt keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Aber was ist, wenn man als Gläubiger sündigt? Was ist, wenn man als Gläubiger sündigt, wenn man, nachdem man zu Jesus gekommen ist, dann sagt Johannes, jemand, der sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater, Jesus den Gerechten, der sich für uns vertritt. Was ist, wenn man abtrünnig wird? Wenn man zu Jesus gekommen ist und dann doch wieder weggeht. Gott sagt in Hosea, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb leben. Aber was ist in den Versuchungen, die wir erleben, wenn wir fallen? Paulus sagt, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Aber was ist, wenn wir dann doch in Sünde fallen? Wie ein David. Sogar richtige, heftige Sünde. Was ist mit solchen Christen? Und auch da, ihr Lieben, Gott ist mächtiger als unsere Sünde. Gott sagt durch Jesaja, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Wir werden den Weg wieder zurückfinden, weil Jesus uns nicht aufgeben wird. Kein wahres Glied des Leibes Jesu kann jemals getrennt werden, weil Jesus sich auf ewig mit uns verbunden hat. Denn sonst wäre der Leib Jesu verstümmelt. Ihr Lieben, Gott ist mächtiger als jede deiner Sünden. Nur jetzt müssen wir ein Wort der Warnung hier doch anfügen. Wenn wir das jetzt hören, in der Form, oh, dann kann ich losziehen und sündigen, weil Jesus gibt mich ja nie auf, dann hast du berechtigt einen Punkt in deinem Leben, wo du zweifeln darfst, bin ich wirklich gerettet? Denn wenn du das tun kannst, ohne dass ein Widerstand in dir ist, diesen Weg zu gehen, dann zeigt das möglicherweise, dass du gar nicht Jesus gehörst. Und Paulus redet davon, wir sollen desto mehr unsere Berufung festmachen. Und das wollen wir tun, ihr Lieben. Wir dürfen in dieser Gewissheit leben und die Freiheit der göttlichen Gnade, aber wir wollen sie nicht missbrauchen. Wir wollen sie nicht missbrauchen, sondern sie nutzen, um Jesus mehr zu entdecken. Zwei letzte kurze Gedanken. Jesus ist nicht frustriert, wenn Menschen von ihm fortgehen. Das ist nämlich ein Punkt in Jesaja, in Johannes 6. Wenn wir nämlich die Verse davor nehmen, vor der Jahreslosung, da sagt Jesus sogar den Menschen, die an dem Tag davor da waren und begeistert waren von ihm, sagt er ihnen, doch ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr habt es nicht. Ihr sucht mich zwar, aber ihr sucht nicht wirklich mich. Ihr sucht meine Gaben. Ihr Lieben, Jesus ist damit kein Versager, wenn oder jemand, der seinen Auftrag nicht erfüllt hat, wenn Menschen sich von ihm abwenden. Und selbst wenn wir das erleben in diesem Jahr, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wo wir merken, dass der Unglaube sehr stark ist, oder sogar mit Menschen, die weggehen, etwas, was mir auch sehr zu schaffen macht, dann dürfen wir wissen, Jesus ist davon nicht frustriert. Am Ende dieses Tages bleibt Jesus mit einer kleinen Schar von Jüngern zurück. Der Herr kennt die Seinen, wer wirklich zu ihnen gehört. Und ich wünsche uns, dass wir diese Gelassenheit entdecken, im Umgang auch mit Menschen. Ich brauche auch diese Gelassenheit, ganz ehrlich, weil ich bin nicht immer da, wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen oder ich vielleicht nicht mehr die Chance habe, mit Menschen zu reden und dann trotzdem zu wissen, Gott hat seine Wege. Er kommt mit dir. Nicht einer, alles wird Jesus übergeben. Das befreit. Trotzdem will ich die Möglichkeit nutzen, mich gebrauchen zu lassen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber es ist befreiend. Und zweitens, ihr Lieben, niemand, der wahrhaftig zu Jesus kam, um sein Heil zu erbeten, wird aus Versehen am Ende dann doch noch verloren gehen. Niemand. Es gibt eine Garantie der Heilsgewissheit. Es gibt sie. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Gewissheit, nicht wahr, im Leben und im Sterben. Und das ist das, was die Jahreslosung uns geben will. Wir brauchen sie im Leben und wir brauchen sie im Sterben. Weil sonst werden wir nicht in Ruhe und Frieden sterben können und auch nicht in Ruhe und Frieden wirklich leben können. Ich werde sie niemals, nie, nicht hinausstoßen. Und ich wünsche uns, dass jeder in diesem Frieden in rechter Weise ruhen kann, ohne müßig zu werden. Wenn du einmal wahrhaftig Jesus gehörst, dann gehörst du ihm für immer.